Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, jetzt zu unserem Thema. Das schließt an das, was ich das letzte Mal hier gemacht habe. Also wir haben versucht zu verstehen, was eigentlich Innenwelt ist. Und das Innenwelt ist eine ganz schwierige Sache, weil wir quasi in der Welt mit den anderen Menschen im Grunde genommen in drei Strukturen zu Hause sind. Das heißt, die Sichtweise auf den Menschen als ein Existenzwesen, der mit sich selbst ins Reine kommen muss und sich dabei zuerst immer innerlich begegnet, ist natürlich die Voraussetzung, um das zu verstehen. Der Sokrates sagt an der Stelle immer, wir müssen im inneren Dialog mit uns selbst besprechen. Das heißt, mit dem das Du, die innere Stimme, spricht mit dem Ich. Und nicht nur cogito ergo sum, ich denke, also bin ich vom Denken her, sondern das ist eine existenzielle Aktion. In dieser existenziellen Aktion, das ist das, was ich in meinem Buch nachgewiesen habe, entwickelt der Sokrates eine neue Philosophie. Das heißt, der Mensch, der Schöpfer seiner Gedanken ist, aus einer Struktur heraus, die er vorfindet, als Erbe aus der Vergangenheit von den Vorfahren, die wir ja haben. Und da finden wir eine Welt vor, in die wir hineingeboren werden, die wir uns auch nicht ausgesucht haben. Wenn wir diese Welt vorfinden, dann finden wir sie sozusagen vor, das ist also das Neue, was der Sokrates macht, indem wir mit uns einen Schöpfungsakt machen. Das heißt, wir bedenken unser Du mit dem Ich und merken gar nicht, dass dabei ein Akt des Wir stattfindet. Wir sagen oft, ich jetzt gerade eben auch, wir sind so und so drauf. Also wir. Da denkst du, wo ist der Wir? Was ist denn das für einer? Und merkst gar nicht, dass du mit dir ein Gespräch begonnen hast, in dem du dich selber reflektierst und hin und her spiegelst und etwas Neues entstanden ist. Also das nennt der Sokrates eben den Schöpfungsakt der eigenen Existenz. Im Denken und Fühlen und im Fühlen und Denken. Weil das Fühlen dem Denken vorausgeht, aber wir eigentlich immer wieder, sowieso wenn wir zu Aktionen kommen, unser Handeln bedenken. Und manchmal, das ist natürlich auch wichtig, sind die Denkstrukturen dann abgesackt und die sind dann zu Strukturen der Handlungsabläufe geworden, die wir uns nicht mehr überlegen müssen, weil sie sich sozusagen in uns manifestieren. Und diese Struktur in ihnen ist sozusagen ihre Vorwelt. Und diese Vorwelt ist immer in ihnen schon da. Und die spricht mit ihnen. Wenn sie mit jemandem sich unterhalten, dann sagen sie ja, den mit dem Schnauzer da. Oder den finde ich sympathisch. Oder den, mit dem habe ich was vor. Da gibt es vielleicht eine Zukunft. Und immer dann haben sie in dieser Wir-Struktur sich mit sich selbst in eine Gesellschaft gebracht. Ihre eigene Gesellschaft oder Gemeinschaft geht praktisch ihnen immer voraus in diesem Schöpfungsakt. Das ist das große Geheimnis praktisch des Sokrates. Also das ist zentral. Immer dann, wenn der Mensch mit sich selbst denkend beginnt, ist er ein Schöpfer. Also macht eine Selbstschöpfung. Und diese Selbstschöpfung ist ihnen bekannt oder unbekannt oder unheimlich oder nicht. Auf jeden Fall ist oder treffen sie in dieser Selbstschöpfung auf einen Ausgang bei sich selbst, der gleichzeitig ein Eingang ist. Ausgang ist er zu anderen Menschen, aber wie gesagt, wenn sie sich mit sich unterhalten, dann gehen sie ja immer in sich hinein. Und das ist das, was Sokrates in der Situation gesagt hat, wenn er sich mit den anderen Athenern unterhält, dann ist er in sich selber und geht in sich selbst durch eine, ich nenne das hier bildlich, Membrane in seine Seele durch. und fragt sozusagen in sich selbst, in seiner Erfahrung ab, was kann ich mit diesem anderen Menschen machen? Und dann geht er erst raus und unterhält sich mit dem. Das kann in Sekundenbruchteilen geschehen, verstehen Sie? Da brauchen Sie gar keine Stoppuhr oder so. Das ist gar keine Frage der langen Messzeit, sondern in dieser kurzen Zeit, Anführungszeichen, geschieht unheimlich viel. Mit diesem Wort vom unheimlich viel sind wir schon eigentlich beim zentralen Thema des heutigen Tages. Die Unheimlichkeit. Im Menschen treffen wir und mit ihm in seiner Welt auf eine Unheimlichkeit. Das Wort hat der Heidegger auch benutzt. Das Wort Unheimlichkeit sagt etwas von Beheimatetsein. Der Mensch ist bei sich beheimatet oder er ist es nicht. Und wenn er bei sich keine Heimat hat, dann sucht er sich eine. Und dieses Suchen von Heimat, dieses Bauen von Heimat, hat natürlich etwas mit ihm, mit seinem Körper, seinem Leib und seinem Geist zu tun. Das heißt, wenn wir mit uns selbst in so ein Verhältnis kommen wollen, sind wir bei uns zu Hause und wir sind es doch nicht. Warum das? Weil sie in sich selbst mit einer unheimlichen Tiefe konfrontiert sind. In ihrer Seele. Das nennen die Griechen Psyche, Seele. Die Seele hat in ihnen Erfahrungen gespeichert, gesammelt aus ihrem Vorleben und auch aus dem Vorleben ihrer Eltern. Das war das mit diesem Raum. Diesem Raum und dieser inneren Kultur begegnen sie nur, oder sie begegnen ihr immer, wenn sie sich innerlich öffnen und wenn sie sich fühlen und wenn sie über sich nachdenken, dann öffnen sie sich innerlich immer, weil das nur im Inneren stattfindet, bei der inneren Begegnung mit sich selbst. Und das heißt, eine Unheimlichkeit geht auf, wenn wir uns nach innen hin mit uns selbst in ein begegnendes Verhältnis bringen. Das ist mir wichtig, weil wir immer die äußere Welt sozusagen nur als das betrachten, was uns unheimlich ist. Aber wir übersehen, dass uns die äußere Welt doch nur unheimlich sein kann, wenn wir ihr in uns begegnen. Das heißt also, wenn sie in uns stattfindet. Und wir müssen sozusagen lernen, und zwar positiv lernen, es gibt auch ein Negatives davon, positiv lernen, mit diesen Eindrücken der Welt, die wir erfahren haben und die wir geerbt haben, umzugehen. Und zwar so, dass sie uns nicht aus der Bahn werfen, dass wir vor dieser unheimlichen Weite und Tiefe und Größe dessen, was uns da begegnet, nicht davonlaufen. Die meisten Menschen in unserer Kultur sind nicht in der Lage, sich dieser Konfrontation zu stellen. Das ist ein Hauptproblem des Konservativismus. Ja, die flüchten dann in vorgegebene Räume, in denen sie abgeschlossen zu Hause sind. Und wenn es eine Diktatur ist, dann sind es auch die zu Hause. Und auch ein Gefängnis kann eine Behausung sein. Manche Familie ist ein Gefängnis, manche Firma ist ein Gefängnis, mancher Staat ist ein Gefängnis und so weiter. Und er wird durch die Menschen, die die Familie bevölkern, den Staat bevölkern, zum Gefängnis gemacht. Die Bürger selber sind die Gefängniserzeuger und die Gefängniswärter, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre eigene innere Freiheit zu entwickeln. Das ist sozusagen der zentrale sokratische Gedanke. Sie sind, wenn sie sich in sich einsperren, sowohl das Gefängnis als auch der Gefängniswärter, der Insasse und der sie einsperrt. Gibt ganz viele Methoden. Eine ganz beliebte Geschichte ist das Opfer. Opfer und Täter. Sucht Opfer, das ist man dann selber. Und der Täter sind immer die anderen, die einen zu etwas verurteilen oder so. Und dann sitzt man in seinem eigenen Gefängnis und dann jammert man vor sich hin und sagt, oh, ich Armer, die Welt ist so schlecht. und ich komme keinen Schritt weiter, weil die so sind, dass man sich befreien kann aus diesem, weil die so sind, aber die Befreiung nur durch das eigene Denken und Fühlen stattfindet. Auf die Idee kommt dieses Opfer nicht, weil es sich gerne zum Lamm macht. Also die Unfähigkeit, nicht zu trauern, wie der Mitscherlich das mal gesagt hat, ist unser Hauptproblem, sondern die Unfähigkeit, mit sich in einen kreativen, schöpferischen, die inneren Dialog zu gehen, indem wir uns vor der Unheimlichkeit des inneren Raumes nicht fürchten und dort hinein unser Haus bauen, in dem man frei ist, aber nicht unfrei. Also die innere und äußere Unendlichkeit der Welt. Wie kann man das zustande bringen, dass man sich in sich selber nicht verlässt oder verliert? Ganz in dem Augenblick, wo du an die Stelle kommst, dass du selber der Schöpfer deiner Gefühle und Gedanken bist, bist du ja auch verantwortlich für das, was du gestaltest. Und in dem Augenblick, in dem du gestalten kannst und dir über diese Gestaltungsarbeit selber im Klaren bist, in dem Augenblick machst du dich konsistent. Konsistent heißt, du bist für dich selber handhabbar. Kannst mit dir umgehen, kannst um dich herumgehen, kannst schauen, was ist das für einer in dir. Und du machst damit eine Begrenzung, du schaffst eine Identität. Dann weiß man, wer man ist. Und man ist dann kein Mann mehr, sondern ein Selbst. Ich selbst bin eine innere Gestalt, die mit sich umgehen kann und sich nicht umgehen muss, wenn es um Konflikte geht. Das tun ja die meisten Leute, dass sie in dem Augenblick, ja, wo du sagst, ja, bist du jetzt habhaft oder was meinst denn du? Dann sagen die, ich meine gar nichts. Mann sagt ja nur. Und ich suche dann immer den Mann und gucke dann unter dem Tisch nach, wo hat er sich denn versteckt? Er ist nirgend da. Wir sind da, nicht der Mann. Der Mann ist ein Allgemeinbegriff, man tut es so. Und mit dem Allgemeinbegriff kommt natürlich die Gesellschaft in uns herein. Also haben wir es bei der Selbstschöpfung, das, was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, ist demokratische Selbstschöpfung. Was der Sokrates will, ist demokratische Selbstschöpfung. Wir sind dabei, wenn wir sozusagen in uns diese Grenzüberwindung, Grenzüberschreitung und Zurückgehen zustande bringen, wir sind dabei ein Selbst, Autogenesis. Wenn ich aber ein Selbst bin, bin ich auch für mich selbst verantwortlich. Wenn ich der Schöpfer meiner Gedanken bin und sage, die sind mir nicht von einem lieben Gott oder von der Natur oder von sonst jemandem eingeredet, dann bin ich der Schöpfer meiner Gedanken. Aber dann bin ich erst frei, mit meinen Gedanken umzugehen und mit ihnen hinauszugehen. Wenn ich mit, und jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit des Strukturproblems. Wir leben sozusagen in vorgegebenen Strukturen. Also uns ist der Raum vorgegeben, uns ist die Lebensstruktur vorgegeben, weil wir leben. Und uns ist die Denkstruktur vorgegeben, weil wir Denken erben. Und das ist in uns da. Sagen zunächst nur, wir sind durch diese Strukturen vorgegeben und die wirken in unseren Körper, in unseren Leib und in unseren Geist hinein. Und die hat diese Hineinwirkung, die hat praktisch immer Auswirkungen. Das Wort Auswirkung ist auch witzig. Also es wirkt etwas und es wirkt sich aus. Bei uns wirkt es sich aus, weil es in uns hineingewirkt hat. Wir haben den Umgang, wir sind sozusagen in dem Augenblick, wo wir mit Menschen umgehen, gezwungenermaßen dazu veranlasst, dass wir ihre Einwirkungen bei uns wahrnehmen und das bei uns Auswirkungen hat. Das klingt zunächst einmal kompliziert, ist aber eigentlich ganz normal. In dem Augenblick, wo du dem anderen ausgeliefert bist, bist du seinen Einwirkungen ausgeliefert und der Ausgelieferte muss mit den Einwirkungen des Auslieferers umgehen. In jeder Familie. Und was macht er dann mit dem oder mit der Situation, in der er ausgeliefert ist? Er ist einer Größe, einer Unendlichkeit ausgeliefert. Warum Unendlichkeit? Weil du nicht weißt, wie der andere tickt. Du weißt nicht, wie der reagiert oder wie der agiert. Also dieser Missbrauch von Macht, der tritt auch an uns heran. Überall. Überall gibt es Machtmissbrauch oder kann eben Macht missbraucht werden. Die Macht ist sozusagen ein Einflussverhältnis von einer Körperschaft. Aus dem Bericht, den der Jefferson in der Virginia Bill erklärt hat, da sagt der, alle Machtbefugnisse der Regierung, die gesetzgebende ebenso wie die vollziehende und richterliche, gehen von der gesetzgebenden Körperschaft aus. Ihre Konzentration in ein und derselben Hand ist absolut gleichbedeutend mit Despotie. Also die Machtkonzentration ist gleichbedeutend mit Despotie. Und Machtkonzentration haben wir immer dann, wenn sich Personen aufmandeln, zu bestimmen, was ich zu tun habe oder nicht zu tun habe. Und manche Person, die sich aufmandelt, zu sagen, was ich zu tun habe und womit ich mich nicht befassen darf oder will, sind wir selber. Wir selber sind diejenigen, die uns oft sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das geht mir zu weit, davor fürchte ich mich. Ich fürchte mich also im Grunde genommen vor einer Person, die in dir selbst ein Despot dir selber gegenüber sein kann. Und das oft auch ist, weil sie sagt, ich sperre mich doch lieber in meine Ahnungslosigkeit ein. Ich will gar nichts wissen von der Welt. Dann sagt er zu sich, wir sind wir und wir sind sowieso die Männer und die haben recht. Und was anderes will ich gar nicht wissen. Und dann sucht man einen Führer und der muss was hermachen. Da möchte man unter diesen weiten Mantel des Führers reinschlupfen. Und dann haben die in Amerika gesagt, der Jefferson, das ist also ganz wichtig, dass man den Despotismus bekämpft. Dann sagt er auch, Despoten können sicherlich einen gewaltigen Druck ausüben. Damals war die Exekutive so viele Abgeordnete im Repräsentantenhaus und auch die können Despoten sein. Wer daran zweifelt, der richtet seinen Blick auf die Republik Venedig. Venedig war damals von den Dogen geregiert, aber das war eine mehr oder weniger Kaufmannsrepublik. Und dort haben diejenigen, die in dem Rat waren, das waren praktisch die Despoten. Und die haben die anderen konjugiert. Und solange die mitgemacht haben, war Frieden. Und wenn die Bürger nicht mitmachen, müssen sie entweder sich zur eigenen Macht ermanteln und müssen sagen, ich bin derjenige, der in der Lage ist, mich selber zu steuern, oder sie laufen vor dieser unendlichen Aufgabe davon und sagen, nee, steuern sollen mich die anderen. Irgendeiner wird sich schon finden. Wenn ich meine Macht auf die Straße werfe, kommen welche vorbei, die Macht einsammeln. Wie sie das Geld einsammeln, sammeln sie die Macht ein. Und die Machtlosen sagen dann, naja, macht nichts. Also nachdenken müsste eigentlich mit Vordenken was zu tun haben. Und der Mensch ist eigentlich ein Wesen, der vordenkt. Jeden Tag müssen wir vordenken. Aber, und da kommt sozusagen eines unserer Hauptprobleme auch auf, dass wir uns an die Erfolge gewöhnt haben, eine Gewöhnung da ist, und dass uns diese Erfolge dann matt und müde machen. Und weil wir die Erfolge haben, ruhen wir uns auf denen aus. Und wenn wir uns ausruhen, werden wir untüchtig. Wenn wir untüchtig sind, trauen wir uns nichts mehr zu. Und weil wir uns nichts mehr zutrauen, haben wir dann die innere Begründung, ich kann halt nicht. Sie treffen auf ganz viele Bürger, die zu dir sagen, ist gar kein böser Wille, aber ich bin doch kein Politiker, ich bin nicht geübt, ich habe mich schon so sehr der Selbstständigkeit entwöhnt. Das ist gar keine böse Absicht, du musst es verstehen. Ich kann nicht anders als untätig und unfähig sein. Hab Verständnis mit mir. Ich bin ein Opfer und ich will nie mehr Täter werden. Das ist ein Hauptproblem von erfolgreichen Kulturen ist und das eigentlich das, was der Nietzsche mal angedacht hat, indem er von Dekadenz spricht, dass das eine ganz verrückte Geschichte ist, dass uns der Erfolg des Streites um die Tüchtigkeit entwöhnt. Und das ist bei erfolgreichen Gesellschaften dann so. Dann sagen die Eltern auch, ich glaube überhaupt nicht, dass meine Kinder in der Lage sind, den Erfolg, den ich selber zustande gebracht habe, wieder zu machen. Ich sehe ja, wie abhängig die sind. Und das Studium, und das ist alles so schwer. Und dann machen uns Gott sei Dank die Kinder heutzutage, Gott sei Dank, wir haben das unseren Eltern auch, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wir sind in die APO gegangen und die jetzigen, die gehen in Fridays for Future. Die sagen, wir wollen unsere Zukunft selber in die Hand nehmen und wir lassen uns die nicht von euch verderben. Es ist ja tatsächlich so, wenn die Menschen dann bemerken, dass sie an der Wand stehen, mit dem Rücken an der Wand, was bemerken sie dann? Dass ihnen eine Unheimlichkeit über den Kopf gewachsen ist, dass das Problem unheimlich groß ist, dass die Außenwelt unheimlich groß ist. Und das ist in der ökologischen Fragestellung so gewesen. Jetzt komme ich zur Geopolitik. Als 1989 die Mauer weggefallen ist, da, und was ist passiert? Der Osten war offen. Plötzlich ist Geopolitik tatsächlich möglich geworden und es ist praktisch eine Raumstruktur des Landes, in denen wir mit unserem Körper dabei sind, in einen geöffneten Raum hineingegangen und die Geopolitiker sagen dann, das ist jetzt also Geopolitik und jetzt ist der große Raum da und gleichzeitig die globale Zeit. Und was ist dann passiert? Der ganze Osten ist nach innen zusammengebrochen, Russland ist nach innen zusammengebrochen, nur die Chinesen haben sich gerettet, aber plötzlich war der ganze Osten offen. Und wir, der Westen, der gesiegt hat, die Freiheit und der Kapitalismus, die gesiegt haben, was haben die gemacht? Einmarschiert, nicht mit Truppen, sie sind mit Produkten einmarschiert, sie sind mit Geld einmarschiert, sie haben Berater geschickt. Jeffrey Sachs, zuerst war er in Polen, dann ist er nach Moskau gegangen und hat die beraten, die sollen eine neue Währung und so weiter, wie sie das machen sollen, die sollen den Westen kopieren. Aber sie haben einen Fehler gemacht, sie haben die Menschen nicht in die Verantwortung gesetzt. Sie haben nicht zu ihnen gesagt, wenn ihr jetzt frei seid, dann müsst ihr den Grund und Boden, die Häuser und die Grundstücke, in denen ihr lebt, die Fabriken, die ihr habt, die müsst ihr jetzt selber bewirtschaften. Und die gehören euch zu eigen. Nein, das wollte der Westen nicht. Die haben gedacht, die kriegen einen großen Reibach. Und wir haben uns ein großes Problem an den Hals oder an das Bein geheftet. Der Westen hat plötzlich den Osten besessen. Und es sind natürlich auch ganz dubiose Gestalten rübergegangen. Aber auch Leute, die wirklich es gut mit denen meinten. Aber gut meinen ist nicht gut gemacht. In dem Augenblick, wo man den Menschen die Verantwortung wegnimmt, werden sie verantwortungslos. Und der Mensch, der verantwortungslos ist, der kann keinen Charakter entwickeln. Charakter heißt griechisch etwas, was man in sich selber reinprägt, dass man sich selber prägt. Der lässt sich dann von einem anderen prägen und von den Umständen. Und wenn du heute in die Ex-DDR rübergehst, wenn wir darüber gehen, dann erleben wir bei 80% immer noch Befragung, das schwankt zwischen 60% und 80%, dass die sagen, naja, die frühere DDR, die war doch viel besser als das, was wir jetzt haben. Ja, aber warum sagen die das? Weil dieses Gefängnis angenehm war. Da war Ordnung. Je weiter nach Osten, bis ins Tal bei Dresden, der Ahnungslosen. Dort ist die Zustimmungsrate für den geistigen Zustand im Gefängnis am größten. Das heißt, was passiert ist und woran wir im Westen sozusagen auch schuld sind, mitschuldig ist, dass wir den Osten, denen es erlaubt haben, sich auf der Lüge auszuruhen, dass man an der Diktatur nichts ändern kann. Die Leute, die dann im Forum, einem runden Tisch, die Bündnis 90 war das damals, die also die Wahl gedacht haben, sie gewinnen jetzt die Wahl, nachdem die jetzt endlich frei wählen konnten. Was haben die in den neuen Bundesländern gemacht? Die Blockflötenparteien haben sie gewählt. Die Gewendeten, Wendehälse, Ost-CDU, West-CDU sind die fusioniert. Und die anderen, die Nostalgiker, die sind noch 25%ig hinter der PDS hergelaufen. Ja, was also der Gysi und die anderen organisiert haben, konnte tatsächlich diese Partei des demokratischen Sozialismus gut verkaufen, die im Prinzip nur dazu gedient hat, die Gelder, die Kokon, also der Schalk Kolokowski, gerettet hat oder zusammengerafft hat, in die Parteikasse und sonst wo irgendwohin in die Welt zu transferieren. Das ist ja heute noch ein Rätsel, wo das Geld ist. Also die Verantwortungslosigkeit, das ist etwas, was dort passiert ist. Und was für einen Fehler hat man gemacht? Man hat zuerst gedacht, dass der globale Raum auch eine globale Zeit nach sich zieht und hat die sozialen Verhältnisse übersehen, die quasi immer existieren, wo der Mensch Welt macht. Wenn der Mensch Welt macht, dann muss er das mit anderen zusammen tun. Er kann es nicht alleine. Wir sind nicht fähig, alleine Welt zu machen. Du brauchst die Familie zuerst mal, du kommst auf die Welt, sagen wir ja auch. Du wirst geboren, dann kommst du auf die Welt, nicht auf die Erde. Auf die Welt. Wenn ich auf die Welt komme, bin ich auf die Familie angewiesen, das Haus. Dann treffe ich auf die Stadt mit meinem Körper, der praktisch als Leib geprägt wird. Und dann kommt es dazu, dass ich einen Geist entwickeln muss, oder das tue ich. Und wie auch immer, plötzlich ist man da und lebt dann in einer Zivilisation und Kultur, die man sich nicht ausgesucht hat. Das haben Vater und Mutter für uns bestimmt. Und es entsteht auch dadurch eine Struktur, die die Griechen als Haus Oikos benannt haben. Im Haus oder der Hausherr und die Hausfrau, ja, die sind also praktisch diese erste Grundstruktur. Und da herrscht Verantwortung.